weil dieses Versprechen, ich sage jetzt mal, im Marketing der KI nicht stimmt. Das Versprechen lautet ja, die KI wird dir sehr viel Arbeit abnehmen, du hast gar nichts mehr zu tun und das Leben wird leichter und so weiter und so fort. Ja, in vielen Einzelbereichen ja. Insgesamt wird es aber zu einer Verdichtung der Arbeit führen.
Willkommen bei Auf in Zukunft, dem Podcast für Zukunftsgestaltung. Dirk Sander und Oliver Kuschel im Gespräch mit EntscheiderInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Auf der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie handeln wir zukunftsfähig?
Hallo liebe Zuhörende, hier ist Oliver Kuschel und gemeinsam mit meinem Kollegen
Dirk Sander
sprechen wir heute über eine der drängendsten Fragen unserer Zeit. Was bleibt vom Menschen in einer Welt, die zunehmend von Maschinen und Algorithmen gesteuert wird? Und insbesondere die künstliche Intelligenz ist heute keine ferne Zukunftsvision mehr, sondern sie verändert die Wirtschaft, sie prägt unsere Bildung, sie beeinflusst politische Entscheidungen. Und sie bestimmt, was wir sehen, was wir lesen, was wir kaufen und vielleicht auch immer öfter, was und wie wir denken. Was macht das mit uns? Werden wir klüger, kreativer oder vielleicht sogar auch menschlicher? Oder entfremden wir uns immer weiter von uns selbst? Was passiert mit unserer Freiheit, mit unserer Intuition, mit unserem Sinn für Verantwortung, mit unserer Haltung? Und wie können wir verhindern, dass wir uns von unseren eigenen digitalen Schöpfungen abhängig machen? Wie wird es uns gelingen, diese digitale Monsterwelle erfolgreich zu reiten und bleiben wir handlungsfähig? Wir haben den Titel unserer heutigen Unterhaltung mit der Alliteration Mensch, Maschine, Macht, wie KI unsere Welt verändert, beschrieben und freuen uns sehr, dass wir zwei hochkompetente Gäste gewinnen konnten, die sich auf sehr unterschiedliche Weise mit der neuen künstlichen Macht beschäftigen.
Technologie ist kein neutrales Werkzeug. Sie ist ein Spiegel. Sie zeigt uns, wer wir sind und was wir werden könnten. Für unsere erste Gästin ist genau das der Ausgangspunkt ihrer Arbeit. Als Mitgründerin von Ada Learning und ehemalige Chief Innovation Officer der Wirtschaftswoche bringt sie Menschen bei, Technologie nicht nur zu nutzen, sondern auch kritisch zu hinterfragen. Bevor sie zur Handelsblatt Media Group kam, arbeitete sie auch für NGOs im Bereich soziale Gerechtigkeit in Bosnien, Herzegowina, Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo. Ihr Credo? Wer Technologie gestaltet, gestaltet eben die Gesellschaft. Ob im KI-Beirat der Ringier AG oder als Verwaltungsrätin der Veleda AG oder auch als Bestseller-Autorin, Lea Steinacker bewegt sich an der Schnittstelle von digitaler Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung. Ihr Buch, Alles überall auf einmal, geschrieben mit Professor Dr. Miriam Meckel, zeigt, künstliche Intelligenz verändert unsere Welt, aber es liegt an uns, wie. Sie erforscht die ethischen und gesellschaftlichen Folgen neuer Technologien, von automatisierter Gesichtserkennung bis Quantencomputing und lehrt an der Universität St. Gallen. Heute ist sie bei uns im Podcast, die Frau, die Technik und Verantwortung verbindet, Dr. Lea Steinacker. Herzlich willkommen, Lea.
Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
In einer Welt, die künstliche Intelligenz oft als Allheilmittel feiert, setzt unser zweiter Gast auf eine andere Kombination. AI und AI, und das steht in diesem Falle für Artificial Intelligence und Archaic Intelligence. Und da wird er uns sicherlich nachher erläutern, was er unter dieser archaischen Intelligenz versteht. Er ist Professor für digitale Wirtschaft und künstliche Intelligenz an der International School of Management, kurz ISM, in Hamburg. Und er verbindet wissenschaftliche Expertise mit seiner praktischen Erfahrung, unter anderem aus seiner Zeit bei Axel Springer und in der unternehmensberatenden Zunft. Seine Philosophie lautet, KI kann optimieren, berechnen, automatisieren, aber sie kann uns nicht das Denken abnehmen, denn wahre Intelligenz entsteht dort, wo Technologie auf menschliche Intuition trifft. Als Gründer des Just Tech Institutes für KI und Nachhaltigkeit erforscht er, wie wir die Kraft der Algorithmen mit den Prinzipien der Natur verbinden können. Seine Mission? Technologie muss uns stärken. Sie darf uns nicht ersetzen. Er sagt, die größte Gefahr ist nicht, dass Maschinen klüger werden, sondern dass wir Menschen das Denken verlernen. Heute ist er bei uns im Podcast, der Mann, der Technologie und Natur miteinander verknüpft, Professor Dr. Andreas Moring. Lieber Andreas, schön, dass du heute dabei bist.
Vielen Dank, freue mich hier zu sein und vielen Dank für die Einladung.
So, Lea, du bist ja auch bekannt eben dafür, dass Technologie nicht nur als Werkzeug zu sehen ist, sondern eben als Spiegel unserer Gesellschaft. Als Journalistin bereist du Krisengebiete oder bist es in der Vergangenheit vor allem intensiv, um Geschichten zu erzählen. Heute gestaltest du mit EDA Learning Bildungsformate für eine digitale Welt. Ja, ich selbst war in Bangladesch vor einigen Jahren, 2008 bei Mohamed Yunus, und habe dort das Mikrokreditsystem der Grameen Bank kennengelernt und in einer Mikrokreditfiliale der Grameen Bank Feldarbeit gemacht, mehrere Wochen in der Filiale gearbeitet. Also insofern haben wir da vielleicht mal so eine ähnliche Geschichte im Hintergrund und sind doch jetzt heute unterwegs in Bereichen der Innovation und künstliche Intelligenz. Also welche Krisen und Konflikte siehst du denn heute, wenn du auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz blickst?
Erstmal finde ich es ganz wichtig zu verstehen, dass wenn wir künstliche Intelligenz so benennen, also diesen Begriff benutzen, dass wir da ja von ganz, ganz verschiedenen Anwendungen sprechen. Also ich habe letztens eine schöne Analogie gehört in einem sehr empfehlenswerten Buch. Demnach habe ich sie auch eher gelesen. Das heißt AI Snake Oil von zwei amerikanischen Wissenschaftlern. Und die haben gesagt, das ist ein bisschen so, als würden wir eigentlich immer nur von Fahrzeugen sprechen, wenn wir aber vom Fahrrad bis zur Rakete eigentlich alles meinen. Heißt, wir reden darüber, sind Fahrzeuge schlecht für die Umwelt? Es könnte aber sein, dass wir eigentlich von einem Fahrrad sprechen. Es ist ja dann doch ein großer Unterschied, ob wir eine Rakete oder ein Riesenboot meinen oder eben ein Fahrrad. So. Bei der künstlichen Intelligenz würde ich sagen, ist das ähnlich, denn es gibt Anwendungen, die wir schon seit Jahrzehnten nutzen und auch so im Alltag haben. Gebt mal vielleicht ein Beispiel, die ganzen Empfehlungsalgorithmen, also von Netflix über Spotify bis Amazon, die haben wir sicherlich alle schon seit vielen Jahren genutzt, außer diejenigen, die vielleicht da ganz von absehen. Und auch das ist im Hintergrund zumindest recht fortgeschrittene künstliche Intelligenz, wenn man das so benennen möchte, das sind Machine Learning Algorithmen. Und wenn du mich jetzt fragst, Dirk, was für Krisen ich da sehe, ist es deswegen zumindest erstmal für mich wichtig, da anzusetzen, zu sagen, dass wir, glaube ich, erstmal eine große Verständnislücke auch sehen, wenn es um dieses Thema geht. Weil im Moment wir, vor allem seit circa 3 Jahren, jetzt sehr viel darüber sprechen, vor allem auch in den Medien sehr viel berichtet wird, immer wieder dieser Begriff dafür genutzt wird, aber bei vielen Menschen noch verständlicherweise eine große Lücke herrscht im Verständnis, worum es eigentlich bei dieser Technologie geht. Denn, das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend, die Idee, eine Maschine zu bauen, die menschliche Fähigkeiten imitieren soll, die hatten wir schon vor Tausenden von Jahren. Es gibt ganz viele sehr interessante historische, kulturelle Texte, chinesische Texte, jüdische Texte, die davon schon träumen. Nehmen wir mal die Iliad, ja, von Homer. Auch da gibt es ja schon Statuen. Das sollen so roboterartige Technologien sein, die, und so heißt es in einer Übersetzung, eben auch Intelligenz eingeflößt bekommen haben sollen. Oder Vernunft ist auch immer so ein schöner Begriff dafür. So, wir sehen also schon durch die Menschheitsgeschichte hinweg, haben wir uns das so erträumt. Ist es möglich, dass wir meist unser Gehirn, das ist immer so das Organ, auf das die meisten Menschen dort gehen, irgendwie kopieren können. Und das ist, glaube ich, erstmal wichtig zu verstehen, dass das nichts ist, was jetzt vor 5 Minuten um die Ecke gekommen ist, auch nicht vor 3 Jahren mit ChatGPT womöglich. Aber das ist natürlich jetzt der Moment, wo viele davon gehört haben. Also ich würde sagen, die erste Krise, die ich sehe, ist eine ganz große Verständnislücke. Denn das bedeutet, wir reden ja nachher auch noch über Macht, dass viele große Tech-Unternehmen, die eben sehr viel Macht haben, in diese Lücke natürlich jetzt reingehen können und vieles versprechen können, auch sehr viel aufbauen können, was womöglich gar nicht da sein wird und auch ganz sicher aktuell nicht da ist.
Ja, vielen Dank, Lea. Spiele ich den Ball mal rüber zum Andreas, wie er drauf schaut. Andreas, du hast ja, glaube ich, BWL, VWL studiert, warst dann als freier Journalist tätig, wenn auch nur kurz, aber dann zu Axel Springer, ein Konzern, den ich sehr gerne kritisiere, ne, in meiner überschaubaren Followerschaft auf LinkedIn, aber brauchen wir auch jetzt nicht drüber sprechen, aber du warst eigentlich in der schreibenden Zunft und hast dich dann, ja, bist dann in die Wissenschaft abgebogen und insbesondere die Kombination aus künstlicher Intelligenz und Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da haben wir uns schon überlegt, da könnten wir, glaube ich, tiefer nachher eintauchen in das Thema, wie das gelingt. Aber ich habe es ja schon in der Anmoderation beschrieben, ne? Artificial Intelligence und Archaic Intelligence, also diese natürliche Intelligenz. Wie kann das kombiniert werden und wer macht das? Macht das dann auch die Maschine, die Kombination? Wie kamst du überhaupt darauf, auf diese Kombination und die soll ja im besten Sinne dann auch ausgewogen sein. Also wann bist du abgebogen auf diesem Pfad? Ich meine, vorbei kommt ja sowieso keiner mehr, aber du bist ja schon recht frühzeitig in diese Richtung gelaufen.
Ja, genau wie du sagst, ich, und genau wie Lea auch gerade gesagt hat, KI ist ja nichts, was quasi vor 5 Minuten oder vor 3 Jahren um die Ecke gekommen ist, sondern das gibt es schon, naja, sagen wir mal, fast 2 Generationen, ja, also 50 oder 60 Jahre von den Anfängen her. Ich habe intensiv mich damit angefangen zu befassen vor so ungefähr 10 Jahren. Da hat das noch irgendwie keinen interessiert, außer in irgendwie kleinen Kreisen, sowohl in Unternehmen als natürlich auch in der Wissenschaft. Wenn man sich mit Technologien befasst, dann ist man natürlich immer fasziniert von dem, was diese Technologien alles können. Aber man merkt natürlich auch, wo sie ihre Grenzen haben. Und das ist bei KI auch so. Ja? Also auch wenn wir immer so den Eindruck haben oder der Eindruck vermittelt wird, KI könne alles. Nein, KI kann sehr vieles nicht. Und das ist eben halt der Bereich, der mich dann interessiert hat. Und bei der archaischen Intelligenz, also das, was wir aus unserem Erfahrungswissen mitnehmen, das, was wir Bauchgefühl oder Intuition bezeichnen oder auch so etwas wie Empathie beispielsweise, dass wir uns in andere Menschen hineinversetzen können, in Klammern hoffentlich können wir das. Einige kriegen das hin, andere nicht so gut. Aber grundsätzlich sind das Fähigkeiten, die wir als Menschen haben und die eine Maschine nicht hat und die sie meiner Meinung nach auch nicht haben wird in Zukunft. Und die Frage war ja von dir nach der Kombination und wer macht das? Naja, die Maschine wird es nicht machen, ja, sondern die KI ist auf Optimierung und auf Effizienz angelegt und versucht immer etwas zu optimieren und eben nicht eine gesunde Balance zu finden, zunächst mal. Es sei denn, wir bringen ihr das bei, dass das die Optimierungsaufgabe ist. Insofern, wenn es darum geht, die Balance zu finden, dann ist das eine menschliche Aufgabe, die wir haben, sowohl im, ich sag's mal, persönlichen Universum, dass wir schauen, okay, wo vertrauen wir der KI und was übergeben wir ihr und wo verlassen wir uns auf unsere Intuition, unser Gefühl, unsere Menschenkenntnis, auch darauf, was ich ganz wichtig finde, komplexe Dinge zu vereinfachen. Das kriegt KI auch nicht so gut hin, sondern KI ist halt sehr gut, wenn es möglichst viele Informationen gibt, die dann verarbeitet werden können. Wir Menschen sind sehr gut darin, Dinge einfach und damit auch robust und resilient und damit auch nachhaltig erstmal zu erfassen und zu verstehen. Im kleinen Rahmen gilt das also für uns persönlich, im größeren auch, nämlich dann, wenn es um Unternehmen geht. Und das ist das, was ich gerade auch merke seit einigen Jahren, dann doch ausgelöst durch ChatGPT, wo sozusagen der Augenöffner dann für viele kam, dass diese Frage immer mehr ins Zentrum rückt. Also was kann ich automatisieren? Was sollte ich auch nicht automatisieren, weil da eben Menschen mit ihrem menschlichen Verständnis und ihrer Erfahrung involviert sein müssen oder im Zweifel auch das letzte Wort haben müssen, was ich ja manchmal auch widersprechen kann. Also dass uns die KI das eine sagt, aber wir aus unserer Erfahrung, aus unserem Verständnis auch der Welt, die aus mehr besteht als nur aus Zahlen, Daten, Fakten, dann wissen, dass eigentlich was anderes richtig und sinnvoll wäre. Und das ist dann ja meistens der Knackpunkt, wem vertraue ich dann in dieser Situation mehr? Der angeblich so intelligenten Maschine oder verlasse ich mich da auf die Menschen?
Genau, da würde ich gern reinspringen. Danke, Andreas, für die Vorlage. Wir haben zwar den Titel Mensch, Maschine, Macht. Wir würden aber erstmal jetzt mit Maschine anfangen, dann auf den Menschen und dann nachher gucken, wie wir denn die Machtfrage dann mal beleuchten. Lea, was kann Maschine, wenn wir jetzt mal auf AI gucken, was kann Maschine gut? Und was kann sie aber auch nicht so gut? Ja. Und wer entscheidet dann eigentlich? Also ich habe hier das Gefühl, wenn ich teilweise in meinem Arbeitsumfeld Leute sehe, und je jünger sie werden, das will ich meine Kinder gerne mit einschließen, die denken gefühlt gar nicht mehr nach. Da wird immer nur reindiktiert in ChatGPT. Wenn ich irgendeine Frage habe, als würde ich mich mit irgendwem unterhalten. Wenn ich irgendein Thema habe, früher hat man sich dann noch die Mühe gegeben zu googeln, ne? So, wenn man schon nicht nachgedacht hat, heute ist das auch schon out, was soll ich denn googeln und mir dann noch Gedanken machen, ne? Was sind da für Ergebnisse und wie kombiniere ich die? Jetzt fragt man nur noch und dann kommt eine Antwort und dann ist ja gut, ne? So, selbst Mails werden gar nicht mehr selber geschrieben, kann ja die Maschine viel besser. Also, das heißt, ist das denn tatsächlich so? Also, so einfacher ist es auf jeden Fall, aber was kann die Maschine denn jetzt richtig gut und was kann sie schlecht oder nicht so gut und wie lernen wir das voneinander zu unterscheiden?
Also erstmal können Maschinen, die Methoden der künstlichen Intelligenz benutzen, vieles von dem gut, wo es eine große Datenlage gibt, wo es beispielsweise sehr viel Texte oder Bilder auch zu gibt. Ich gebe mal ein ganz konkretes Beispiel. Es gab kürzlich eine Studie, die gezeigt hat, dass als 50 medizinische Fachkräfte eine schriftliche Krankheitslage bekommen haben und diese diagnostizieren sollten, da waren sie im Vergleich zu einer KI deutlich schlechter. Also die wirklich professionellen Ärztinnen und Ärzte, die haben ungefähr in 70% der Fällen richtig gelegen. Als sie dann mit der KI gemeinsam arbeiten durften, da waren das irgendwie 74%. Und da könnte man natürlich sagen, okay, das ist jetzt gar nicht so der große Sprung. Und dann haben die Forschenden aber darauf geschaut, was die KI selbst, GPT-4, selbst diagnostiziert hat, und die lag in über 90% der Fällen richtig. Das heißt, ein 20%iger Unterschied in der richtigen Diagnose von Krankheitsfällen. Das waren jetzt sicherlich auch Krankheitsfälle, wo eben eine schriftliche Lage gut beschreibbar war. Heißt, das war vielleicht nicht der komplexeste Fall, aber wir sehen zum Beispiel in der medizinischen Diagnose, auch wenn es um Bilder geht, ja, also radiologische Bilder, also wenn man sich röntgen lässt, dass das schon extrem effizient passiert. Und da sind wir auch wieder bei diesem Begriff. Andreas hat das eben schön beschrieben. Bei Maschinen und vor allem bei diesen KI-Prozessen geht es ganz oft um eine gewisse effiziente Optimierung, also auf die wahrscheinlichste Antwort zu kommen, die wahrscheinlichste genaue Antwort zu kommen. Also wir sehen, medizinische Diagnose wäre schon mal ein Feld. Ich muss gestehen, gerade nach so einer Studie, und da gibt es auch mittlerweile viele von, geht es mir so, dass ich bei Diagnosen gerne die Zusammenarbeit von ärztlichen Fachkräften und einer KI sehen würde, auch für mich selbst. Ja, da würde ich mich sicherer fühlen. Ich finde an der Studie eines ganz interessant, und darauf hast auch du mit deiner Frage, Oliver, ja angespielt. Denn warum haben die Ärztinnen und Ärzte mit der KI nicht auch über 90% richtig gelegen? Weil sie ihr tatsächlich in den richtigen Fällen nicht vertraut haben. Die haben in vielen Fällen gesagt, nein, ich bin mir sicher, und haben eine falsche Diagnose gegeben, obwohl die KI es hätte richtig beraten können. So. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant. Diese Lücke ist eigentlich das Interessanteste an der ganzen Studie, weil das uns zeigt, dass wir gerade an diesem Punkt stehen, dass wir nicht wissen, selbst mit einer großen Expertise, wie sie Ärztinnen und Ärzte nun mal haben, in ihrem Bereich, mit einer großen Expertise noch nicht wissen, wann der Moment des Vertrauens in die Maschine richtig ist. Eine ganz andere Studie von der Harvard Business School hat vor 2 Jahren gezeigt, dass das eigentlich so die Fähigkeit der Zukunft wird. Das ist der Wettbewerbsvorteil. Die haben das, finde ich, sehr schön beschrieben, Zentaurenfähigkeiten. Centaur Skills haben die das genannt. Wenn wir uns mal diese mythische Fantasy-Figur vorstellen, ja, ein Zentaure, für diejenigen vielleicht da draußen, die nicht so Fantasy-Leserinnen und Leser sind, das ist ja dieses Pferd, ja, mit einem menschlichen Torso. Also man hat die Kraft eines Pferdes, man ist auch so schnell wie ein Pferd, aber eben das Herz und auch das Gehirn eines Menschen. Das ist so die Idee. Und die Harvard Business School Studie hat im Prinzip gesagt, wir brauchen Zentauren-Skills, um zu wissen, wann sollten wir die Stärke, die Geschwindigkeit und auch Effizienz von Maschinen nutzen und wann unseren menschlichen Torso, also das Herz, Andreas hat eben schon sehr schön aufgezählt, Intuition, Empathie etc. des Menschen nutzen. Das ist so der Kern eigentlich dieser Fähigkeit, der Zentaurenfähigkeit. Und das finde ich sehr schön beschrieben, auch mit diesem Bild. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das im Prinzip eine Fähigkeit ist, die, du hast es eben beschrieben, Oliver, deine Kinder beispielsweise vielleicht sogar jetzt schon tendieren, eigentlich außen vor zu lassen, weil sie schon sehr schnelles Vertrauen in diese Maschinen haben. Während, wie wir gesehen haben in der Ärztestudie, tatsächlich einige noch überhaupt kein Vertrauen in die Technologie haben. Ich glaube, das ist genau die Nuance, die wir aktuell am Austarieren sind und auch Erfahrungen am Sammeln sind, wann wir uns darauf verlassen können und wann eben nicht.
Das ist ja super spannend, wirft ja extrem viele Fragen auf. Deswegen, Andreas, ne? Leg los.
Genau, ich wollte genau da einsteigen. Das ist das Beispiel mit dem, das geradezu das perfekte Beispiel, finde ich, mit dieser Diagnose, wo man das sehr, sehr gut deutlich machen kann. Bei der Diagnose, genau wie Lea gesagt hat, ist die Maschine einfach besser, ja, weil sie viel mehr Hintergrundinformationen hat. Sie sieht im übertragenen Dinge viel genauer, kann besser vergleichen und wird dann bei der Diagnose auch das bessere Urteil oder das treffsichere Urteil abgeben. Was dann daraus folgt, ist dann ja die Frage, welche Art der Behandlung ist jetzt richtig oder die passende. Es gibt ja keine richtige oder falsche, sondern es gibt die passende oder nicht passende Behandlung. Und dafür reichen allein die Textdaten aus der Krankheitsbeschreibung nicht aus. sondern da muss ich als Ärztin oder Arzt den Menschen kennen. Ich muss auch wissen, wie sind die Lebensumstände. Gibt es noch irgendwie vielleicht andere Dinge? Ja, hat der irgendwie Unverträglichkeiten? Wie viel Sport macht die? In welchem familiären Umfeld lebt die? Und so weiter und so fort. Das kann die KI ja gar nicht wissen. Aber wir Menschen, wenn wir das wissen und das verbinden mit der richtigen Diagnose der KI, dann sind wir da in der Lage, die auch wirklich beste und passende Behandlungsmethode zu finden. Denn wenn die KI uns jetzt aufgrund der Daten, die sie hat, etwas vorschlagen wird, dann sind wir wieder vielleicht also bei der aufgrund der Datenlage optimalen oder effizientesten Behandlungsmethode. Das muss aber nicht die richtige sein. Und insofern sozusagen finde ich dieses Beispiel mit der Diagnose und daraus quasi abgeleitet, was ist jetzt die Behandlung für den Menschen, das ist etwas, was die Ärztin oder der Arzt dann eben halt mit der Patientin oder dem Patienten auf Basis der richtigen KI-Diagnose machen muss.
Und um da direkt anzusetzen, Andreas hat gerade so diesen schönen Prozess beschrieben, den wir womöglich ja alle schon mal beim Arzt oder bei der Ärztin erlebt haben. Wer hätte es nicht gerne, dass wir trotzdem noch weiterhin einen Menschen haben, der uns beispielsweise während der Diagnose dann auch in die Augen schaut. Ja, also es geht ja auch um den Kommunikationsschritt noch, genau wie Andreas gerade sagte, dann die folgende Behandlung noch, aber auch eben diesen Moment, ich habe einen Menschen, der mir womöglich eine schwere Nachricht einer Diagnose überbringt und mir dabei in die Augen schaut, vielleicht ja, sich auch die Zeit nimmt. Ich meine, wir wissen alle, das ist jetzt der Idealfall. In vielen realen Fällen ist es womöglich so, dass da auch sehr viel Zeitdruck herrscht und dass auch nicht immer jeder Arzt und jede Ärztin vielleicht in dem Moment die gesamte Bandbreite an Empathie aufbringen kann. Dennoch sind wir dafür natürlich prädestiniert, für diese zwischenmenschliche Kommunikation und diesen Moment der Verbindung. Ja, also diese Resonanz, diese Connection, Neudeutsch, da hätten wir, glaube ich, zurzeit jedenfalls alle lieber dann doch noch einen Menschen.
Ähnliches Thema hatten wir damals mit Eckhard von Hirschhausen zu dem Thema. Digitalisierung und Gesundheit hatten wir das und er hat darauf hingewiesen, dass es eben genau diesen Menschen noch braucht, eben um den Heilungsprozess anzustoßen. Und wir reden ja im Unterschied zwischen Diagnose und Heilung, ne? Und die Diagnose über die KI, ja, scheinbar eine hohe Trefferquote, das ist sehr unterstützend, aber die KI jetzt als Arzt, als Mensch dazwischen schalten zu wollen, das scheint ja nicht zu funktionieren. Da könnte man wahrscheinlich nochmal eine Studie machen und dann kommen wir auf deutlich weniger als 50% Heilung vielleicht, ne? Wenn man das so sieht. Da ist eben der menschliche Faktor entscheidend dafür, ne? Und da sieht man ja schon, Oliver, deine Frage, die du gestellt hast, ne? Was kann Mensch, was kann Maschine? Hier hätten wir schon eine schöne Abgrenzung gefunden. Jetzt gibt es aber, das würde ich gerne mit euch beiden mal ganz kurz besprechen. Es gibt ja den sogenannten, also was heißt ja Intelligenz? Das würde ich nochmal ganz kurz, ne, im Unterschied, ne, wenn wir von künstlicher Intelligenz sprechen und eben dieser menschlichen Intelligenz. Also ich denke an Harry Frankfurt, der meinte, dass der Begriff überhaupt schon falsch ist, künstliche Intelligenz, sondern es geht eher um maschinelles Lernen. Das ist so eine Art Bullshit-Produzent, ne, und simuliert nur Kompetenz, aber mit hoher Trefferquote möglicherweise, ne? Weil sie simuliert eigentlich nur das, weil sie alles das, was sie bekommt von uns, als Trainingsmaterial bekommen hat. Und in diesem Trainingsmaterial gibt es ja einen Bias, ne? Also da gibt es ja, jetzt gehen wir wieder auf die Medizin, die allermeisten, die vielleicht da untersucht wurden, weiß ich nicht, in der Vergangenheit sind viele Studien eben immer nur über Männer gemacht worden beispielsweise, weniger über Frauen. Ich glaube, in der Medizin gab es das auch. Und dann könnte es natürlich da die Fehler, die wir im Vorfeld gemacht haben, also die menschlichen Fehler, die fließen ja damit ein. Wie kommen wir aus dieser Situation raus? Also dann ist es doch vielleicht doch gut, wenn man ein Grundmissvertrauen mitbringt.
Ja, also so eine Skepsis ist immer angebracht, immer richtig. Das ist ja auch normal. Wir hatten das ja gerade auch schon vorhin mit dem Altersunterschied, wer da skeptisch ist und wer nicht. Also wer quasi mit solchen Technologien aufwächst, der verliert auch die Skepsis davor. Wir haben ja heute auch keine Skepsis mehr vor Mobiltelefonen. Ja, also da gab es ja auch wilde Theorien, wie schädlich das Mobiltelefon ist und dass einem da irgendwie, keine Ahnung, sonst was für Tumore im Kopf wachsen und man nicht mehr klar denken kann. Hat sich ja alles mehr oder weniger erledigt. Aber eine gewisse Grundskepsis ist schon richtig. Es gab ja zwei Punkte, die du gerade angesprochen hattest. Ich will mal kurz machen, die Frage mit der Intelligenz. Ja, was ist intelligent? Auch ein spannendes Ding, Lea hatte das ja auch gesagt, dass ich sozusagen schon bei Homer da irgendwelche Cyborgs oder KI in anderer Form tummelt. Also der Begriff von oder das, was Menschen als intelligent oder Intelligenz definieren, das verändert sich andauernd und das wird sich auch durch KI verändern. Insofern ist es, glaube ich, müßig, quasi danach zu fragen. Das andere ist natürlich bei künstlicher Intelligenz, so hattest du es gesagt, falscher Begriff. Also ich übersetze das immer, KI ist ein mathematisch-statistisches Verfahren, das über eine Minimierung der Fehlerwahrscheinlichkeit eigenständig in der Lage ist, eine gegebene Aufgabe zu erfüllen. Das ist jetzt ein bisschen umständlicher als künstliche Intelligenz, aber das ist es eigentlich und meistens schafft das auch ein entsprechendes Bewusstsein dann dazu. Und was war jetzt noch die dritte Frage?
Ich glaube, er hatte die Brücke zwischen Intelligenz und dieser Skepsis, glaube ich, geschlagen. Ich glaube, du hast sogar schon super abgedeckt. Wenn ich da einfach mal reingehe, dann ich nehme einfach mal deinen Punkt, Andreas, denn ich finde das auch eigentlich eine, also intellektuell zumindest, philosophisch eine sehr spannende Debatte über diesen Begriff. Denn Andreas hat vorhin auch schon erwähnt, wir haben jetzt circa seit 70 Jahren diese mathematischen Methoden so unter diesem Begriff gesammelt. Das liegt daran, dass im Jahr 1956 dieser Begriff so das erste Mal sozusagen in die Welt geworfen wurde. Das war auf einer Konferenz in den USA, der Dartmouth Conference. Davor gab es auch ganz viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze in diese Richtung, aus der Informatik, aus der Mathematik, den Neurowissenschaften, der Philosophie, der sogenannten Kybernetik, über die heute auch nicht mehr viele sprechen. Und dann gab es aber eben diese Konferenz, die gesagt hat, unter dem Begriff künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, wollen wir dieses Bemühen jetzt einmal sammeln. Und ehrlicherweise wird der aber seitdem auch natürlich stark diskutiert und auch debattiert, ob der überhaupt hilfreich ist. In unserem Buch haben Miriam und ich tatsächlich ein ganzes Kapitel auch nur dieser Frage gewidmet, weil der Begriff, glaube ich, bei einigen zu Verwirrungen führt. Deswegen ist es hilfreich, dass, wie Andreas gerade getan hat, auch das mal aufzudröseln. Wovon sprechen wir hier eigentlich? Das ist ganz oft eigentlich nur eine fortgeschrittene Statistik. Es ist aber, glaube ich, schwierig, den jetzt so ganz neu zu besetzen. Also ich würde auch bei maschinellem Lernen, das finde ich schon mal ein Stück hilfreicher. Es gibt auch einige Forschende, die sagen, maschinelle Nützlichkeit. Also es soll eigentlich, es hört sich auf Englisch noch wie immer so ein bisschen catchier an, Machine Usefulness. Es soll darum gehen, dass eine Maschine etwas durchführen kann, was für uns nützlich ist. Ich glaube, das ist auch eigentlich für unsere Unterhaltung heute ganz wichtig, weil wir ja eben die Brücke zwischen Mensch, Maschine, Macht drehen wollen. Wenn es nicht für uns nützlich ist, sondern einfach nur getan wird, weil es technologisch möglich ist, dann muss man sich eigentlich mal fragen, warum die Menschheit das eigentlich braucht. Und deshalb mag ich es zumindest für mich, so den Begriff maschinelle Nützlichkeit immer wieder aufzustülpen und zu gucken, die Anwendung, die hier jetzt entwickelt wurde, ist die wirklich nützlich? Haben wir da was abgedeckt, was wir vielleicht vorher noch nicht lösen konnten? Aber ehrlicherweise, selbst Alan Turing, ein großer Mathematiker und Kryptograf, der in der KI-Welt sehr bekannt ist, der hat 1950 schon einen sehr bekannten Artikel darüber geschrieben, wo er eben gefragt hat, können Maschinen denn denken, sind sie intelligent? Also es ging immer schon um diesen sehr, wie ich finde, menschlichen Begriff des Denkens und der Intelligenz, der aber eben auch für uns Menschen ja total umstritten ist. Wie Andreas gesagt hat, der verändert sich ehrlicherweise ja auch immer wieder. Wir haben lange Zeit gedacht, Intelligenz ist irgendwie nur was sehr Kognitives. Dann auf einmal kam eine große psychologische Welle über emotionale Intelligenz. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere Formen auch von Intelligenz. Von daher, ich finde den Begriff auch schwammig. Er ist nun mittlerweile aber leider so im Gebrauch, dass ich glaube, es am hilfreichsten wahrscheinlich ist, wenn man das immer wieder runterbricht, auch über ganz konkrete Anwendungen spricht und wie Andreas einfach erklärt, was da mathematisch dahinter eigentlich steht.
Und das ist uns ja auch gerade heraus, ne? Also das ist ja irgendwo auch das Faszinierende, dass wir, ich finde es ein großes Glück, in dieser Zeit zu leben, wo wir das quasi mitmachen dürfen, gab es schon langweiligere Zeiten. Was du auch vorhin gesagt hattest, ne? Es gibt ja immer zwei Seiten. Ich glaube, Dirk hatte das gesagt mit dem Bias. Ja, aber letztlich ist ja die KI nur in Anführungszeichen diejenige, die den Bias sichtbar macht. Ja, also es liegt ja nicht an der KI, sondern wir haben die ganze Zeit so gewirtschaftet, so gelebt und jetzt sozusagen wird dann ein Schlaglicht drauf geworfen und wir merken, wussten wir ja gar nicht, oder haben wir vielleicht nur vermutet, ja, und jetzt haben wir in Anführungszeichen den Beweis. Und insofern ist das ja am Ende nichts Schlimmes, sondern diese Transparenz, die dadurch entsteht, ist ja eher ein Vorteil, finde ich, dass man da auch ein gewisses Bewusstsein oder vielleicht auch eine Achtsamkeit halt dafür hat, diese Dinge zu verändern. Was die andere Seite dann ist, ist, dass wir gerade bei generativer KI jetzt merken, dass es ein sogenanntes Autophagie-Disorder gibt. Also das heißt, immer mehr Daten, mit denen ChatGPT beispielsweise oder auch andere KI arbeitet, sind selber von KI erzeugt worden. Und dann kommt irgendwie absoluter Schwachsinn raus, der aber logisch klingt. Und das meine ich mit dem, wir müssen selber rausfinden. Also wir entdecken, glaube ich, gerade jetzt, wo wir der KI quasi vertrauen können, in Anführungszeichen, ne, vertrauen können. Und durch diese Fehler, das ist ja immer so, ne, Menschen und auch Systeme lernen aus Fehlern, durch diese Fehler, die dann jetzt so langsam sichtbar werden, sind wir, glaube ich, in der Lage, das nach und nach dann immer besser zu justieren. Aber das ist halt einfach Trial and Error, ne? Da wird es auch mal schief gehen. Und dann musst du halt auch mal gegen die Wand rennen, aber ja, gehört halt dazu.
Ja, also ich finde das ganz spannend, wie wir das jetzt rausgearbeitet haben. Ne? Was kann die Maschine gut, was kann sie weniger gut, was kann der Mensch vielleicht dann auch vielleicht besser? Dieses Austarieren, wann der Mensch reingehen sollte. Ne? Wir haben ja gesehen, Lea, in deinem Beispiel, ja, bei den Ärzten hat es nicht so gut geklappt. Ne? So, die haben zwar 4% bessere Entscheidungen getroffen, aber 16% haben sie abgehackt. Also, wenn der Mensch nicht entscheiden kann, wann er denn reingehen sollte. Also zumindest in so einer Aufgabe, ne? Die war ja jetzt auch ganz speziell. Ne? Wer kann die Entscheidung treffen? Also wann macht es Sinn, dass der Mensch reingeht, wenn wir immer weiter KI-generierten Informationen geflutet werden? Ja? Wann übernehmen wir das Steuer? Du hast ganz schön das Beispiel gebracht mit Fahrrad und Rakete. Wir hatten im Vorgespräch, Dirk und ich, uns überlegt, wenn wir mal schauen, industrielle Revolution, ja, erst sind wir gelaufen, dann haben wir auf dem Pferd gesessen, dann gab's Kutschen und dann kam irgendwann, das ging ganz gut, ein paar hundert Jahre, aber dann kam irgendwann die Maschine, der Motor und dann haben wir uns eigentlich noch effizienter bewegt. So, jetzt gibt's dann die KI-gesteuerten Autos, ne, und wahrscheinlich jetzt wieder E-Wagen. Wann übernimmt eigentlich, also wir waren immer im Driver's Seat und jetzt ist ja so ein bisschen die Gefahr, wir sitzen da irgendwie immer noch, aber zu entscheiden haben wir eigentlich immer weniger. Wahrscheinlich weiß irgendwann das Auto besser, wo wir eigentlich hinwollen, bevor ich drüber nachgedacht habe, wo ich eigentlich hin will, so ungefähr. Wann gehe ich denn rein? Wann interveniere ich und wann führt das zu besseren Ergebnissen als die 90% KI, die du beschrieben hast?
Das funktioniert interessanterweise besonders gut, wenn wir in dem Bereich eine Expertise haben, sprich, wenn wir eigentlich schon menschlich darin trainiert worden sind. Und das müsste eigentlich ein paar spannende Dinge für uns signalisieren. Denn wir haben natürlich bis jetzt immer so gedacht, super, dann geben wir eigentlich die ganzen niedrigen Aufgaben an die KI ab und wir sitzen einfach da und steuern nur noch. Aber Fakt ist, das zeigen auch jetzt schon die ersten Studien, dass natürlich die Menschen, die in einem Fachbereich ganz viel Wissen haben, mit diesem Werkzeug nochmal auf eine ganz andere Ebene kommen. Ja, wir können auch Menschen mit sehr, ich sag mal, Einsteigerwissen auf eine gewisse Dimension hochheben, aber der wirkliche Mehrwert, also die wirkliche Beschleunigung und womöglich Qualitätsverbesserung durch künstliche Intelligenz kommt, wenn Menschen sowieso schon eine Expertise haben. Für mich ist das erstmal insofern ein gutes Zeichen, als dass das bedeutet, dass wir dringend weiterhin diese menschlichen Fähigkeiten überhaupt erstmal ausbauen müssen. Ich gebe mal zwei Beispiele. Ich kenne sehr viele Programmiererinnen und Programmierer, die seit 2-3 Jahren jetzt mit diesen generativen KI-Tools irre coden. Wenn man denen zuguckt, ist das wirklich wie aus einem Sci-Fi-Film von vor 20 Jahren. Die steuern im Prinzip eine KI, die für sie codet, auf einem Geschwindigkeitslevel, da wird euch schwindelig. Dafür muss man allerdings schon ein echt gutes Grundverständnis vom Coden haben und idealerweise natürlich vorher auch schon eine echt gute Coderin gewesen sein. Nicht falsch verstehen, es ist jetzt auch möglich, dass vielleicht, wenn jemand da draußen wenig bis gar keine Programmiererfahrung hat, dass man eben mit KI mal startet und dass man mal zugucken kann, wie gecodet wird. Aber nochmal, der wirkliche Quantensprung, also der wirkliche Mehrwert, der ist natürlich gerade für die drin, die eben schon eine Expertise haben. Und da für mich zeichnet sich eben auch was heraus, was jetzt ganz wichtig ist, nämlich, dass wir eben gerade nicht verlernen, Expertisen aufzubauen und auch Grundwissen in wirklich wichtigen Fähigkeiten zu haben. Ich gebe mal ein ganz greifbares Beispiel. Lasst uns bloß nicht alle verlernen, zu schreiben und kritisch zu denken. Ich unterrichte ja auch an der Uni, Andreas, du auch. Ich verzweifle manchmal bei einigen eingereichten Hausarbeiten, wenn es ganz deutlich ist, dass eben nicht nur für, da finde ich es sehr sinnvoll, für den Brainstorming-Prozess oder zumindest für so ein gewisses Sparring oder ein Challenging, ja, also lass mich mal herausfordern, ich habe eine Idee für eine Hausarbeit, ich frage mal die KI, ob ich irgendwie noch was vergessen habe oder wo ich vielleicht auch einen blinden Fleck habe, das finde ich eine super Anwendung. Aber wenn ich eine Hausarbeit abgebe und ernsthaft mir einfach ungefähr 10 Minuten darüber nur Gedanken gemacht habe und komplett den KI-Output oder das Output nehme und einreiche, habe ich für mein eigenes Leben nichts gelernt. Also nichts gelernt, außer eine KI zu benutzen. Und mir macht das eben im Moment durchaus Sorge, weil ich der Meinung bin, dass wenn wir weiterhin eigene menschliche Gedanken formulieren wollen, übrigens auch demokratische Debatten führen wollen, politisch sein wollen, unser Leben selbst gestalten wollen und vor allem dann auch auf der Metaebene unsere Gesellschaft gestalten wollen, dann dürfen wir bloß nicht dieses Grundwissen, diese Grundmechanik des Denkens, und für mich gehört in gewisser Weise Schreiben dazu, weil man ja durchaus beim Schreiben erst einige Gedanken formuliert und entwickelt, das dürfen wir bloß nicht verlernen. Und deshalb, ich plädiere das natürlich auch immer ganz stark da in meinen Kursen und auch Menschen, die mich fragen, wofür soll ich es denn jetzt nutzen? Also bitte, bitte nutzt es nicht für absolut jede Denk- und Schreibaufgabe. Ich glaube, Andreas, du hast da auch schon viel zu gesagt und geschrieben, denn das wäre für uns fatal. Ich glaube, das ist wirklich für uns kulturhistorisch fatal, wenn wir das jetzt alles abgeben.
Ja, auf alle Fälle. Also das ist... hätte jetzt genau dieselbe Antwort gegeben, aber dann sind wir da nicht nur wir zwei uns einig, sondern scheint dann ja auch quasi so eine generelle Erkenntnis sein. Ich hatte mir auch gerade hier aufgeschrieben, Grundbildung und Expertise. Also was Lea gerade gesagt hat, wirklich die Grundkompetenzen in der Schule, das ist, glaube ich, total wichtig, dass da das Schulsystem, Lehrerinnen und Lehrer darauf achten, dass die Jungs und Mädels schreiben, lesen, rechnen, Texte analysieren und so weiter und so fort können und selber denken und die Expertise halt genauso. Ne? Also was wir gerade gehört haben, ich kann die wildesten Sachen da abfeuern und loslassen im Coden. Ja, ich muss aber auch wissen, was in dem Code drinsteht. Ja, also ich muss ihn dann beurteilen können, wenn mir ChatGPT den ausspuckt, und eben ich muss halt vorher wissen, was ich will. Und auch wie ich da schrittweise vorgehen will. Und dafür brauche ich halt eine Expertise. Und wir können Expertise nicht immer, aber in vielen Punkten auch durch Intuition ersetzen. Was ist Intuition? Intuition ist das gesammelte Erfahrungswissen. Also ist auch wissenschaftlich erwiesen, dass unsere Intuition in den Bereichen, wo wir viel Erfahrung und eben halt auch Expertise haben, überlegen ist. Ja? Der andere Punkt, das war auch ein super Beispiel mit dieser Hausarbeit. Naja, warum wird denn das gemacht? Nicht, weil die Leute jetzt irgendwie blöd sind, sondern weil sie bequem sind. Also Menschen sind nun mal, das haben wir evolutionär nun mal mitgenommen, ja, also sozusagen ein archaisches Erbe. Menschen sind bequem. Also wir suchen immer den Weg des geringsten Widerstands und der geringsten Mühe. Das ist die größte Hürde und naja, vielleicht sogar Gefahr, ja. Also dass wir aus Bequemlichkeit, weil es ja so schön einfach ist, alles Mögliche wegdelegieren. Das fühlt sich erstmal gut an, aber irgendwann müssen wir uns dann fragen, was entscheide ich eigentlich noch selber? Also das ist dann ein zwar sehr bequemes Leben, aber es ist ein völlig unselbstständiges und unselbstbestimmtes Leben. Und diese Erfahrung, ja, dass es manchmal oder auch öfter anstrengend sein muss, wenn ich irgendwas lernen will, die müssen Menschen machen und auch Kinder. Also ich kann mich nicht ans Klavier setzen und sofort spielen. Ich kann auch nicht einfach eine Gitarre in die Hand nehmen und sofort spielen. Ich kann auch nicht, nur weil ich mal zwei Seiten von einem Fremdsprachenbuch oder einer App gelesen habe, kann ich nicht perfekt in der Fremdsprache sprechen. Ich kann auch nicht ohne Training einen Halbmarathon laufen. Ja, sondern ich muss mich selber erstmal durch Mühe und Anstrengung dahin bringen, ja, und das lernen. Und dann kann ich's. Aber diesen Weg, den, wie gesagt, auch diese Anstrengung, da müssen wir uns selber ganz persönlich und auch insgesamt, ja, dazu zwingen, so ein bisschen, ne, disziplinieren, und das auf uns zu nehmen und nicht aus Bequemlichkeit alles wegzudelegieren. Denn dann ist es weg.
Lea, darf ich ganz kurz nochmal da nachhaken? Das ist super interessant. Du sprichst ja von der Bequemlichkeit und der Gefahr der Bequemlichkeit, auch in Bezug auf Intuition. Und jetzt stelle ich mir gerade Folgendes vor, wenn Menschen ihre Intuition verlieren, weil sie vielleicht immer häufiger Entscheidungen delegieren an die KI. Kann das sein? Kann ich überhaupt, wenn ich mich zu sehr verlasse, auch dort Kompetenz verlieren, die uns ja eigentlich unterscheidet von der Maschine? Intuition, Empathie.
Ja, also zwei Sachen dazu. Du sagst, dass Menschen ihre Intuition verlieren. Naja, die meisten Menschen haben sie verloren. Ja, also jeder hat sie. Und jede, aber wir vertrauen viel zu wenig darauf, ja, weil wir auch heute schon nach Zahlen, Daten, Fakten, rationalen Begründungen gehen und so weiter und so fort. Ist ja auch gut, ist ja auch richtig und auch absolut notwendig, aber intuitives Wissen hat, sagen wir mal, eine sehr geringe Akzeptanz, vor allen Dingen, wenn es um den Job geht. Das hat auch was mit Risiko und Absicherung und so weiter und so fort zu tun. Und insofern würde ich es umdrehen. Wir müssen gerade wieder lernen, unsere Intuition zu schätzen und auch überhaupt erstmal selber mitzukriegen, wie unsere Intuition eigentlich zu uns spricht oder mit uns kommuniziert. Und wenn wir das erstmal bei uns verstanden haben, und das ist etwas, was wir, wie gesagt, lernen müssen, ne? Das ist eine Kompetenz, die muss man halt trainieren und lernen. So ähnlich, was ich vorhin meinte, wie eine Fremdsprache oder auch ein Musikinstrument. Je öfter ich das mache, desto besser kann ich damit umgehen. Und dann ist es natürlich umso leichter, in Anführungszeichen, oder wird es uns selber umso klarer, für welche Dinge wir unsere Intuition nicht brauchen, sondern wo wir sagen können, okay, pass auf, das kannst du der KI übergeben. Aber wie gesagt, die Voraussetzung dazu, die KI ist schon da, die haben wir. Unsere Kenntnis oder auch unser bewusstes Anerkennen und Anwenden der Intuition, das ist eine Aufgabe, die wir noch zu lernen haben.
Und ich möchte nochmal dein schönes Plädoyer für anstrengende Lebenserfahrung, Andreas, aufgreifen, weil das finde ich super. Ich sehe, dass wir immer mehr, auch in den letzten 20, 30, fast jetzt ja 40 Jahren seit Beginn des Internets, dass wir auch, was digitale Technologien angeht, immer weniger Friktion aushalten. Ich habe irgendwann mal vor vielen Jahren so eine Studie gesehen, wie ungeduldig Leute sind, wenn eine Website sich nicht lädt. Und das war, ich glaube, wir hier alle können noch uns erinnern an das Modem, ja, dass man da so manchmal 5 Minuten warten musste mit sehr lustigen Piepgeräuschen, bis dann das Internet da war. Das ist ja heutzutage unvorstellbar. Also wenn man irgendwie in ein Hotel kommt und nicht sofort das Wi-Fi angeht oder funktioniert, wird der ein oder andere und auch die ein oder andere wird dann irgendwie schon grantig. Und wenn dann eine Website sich in so 7 bis 10 Sekunden und nicht in 0,3 Sekunden lädt, wie gesagt, Studien haben bewiesen, da werden wir richtig ungeduldig. So, und jetzt, wenn wir das mal übertragen, stellen wir uns mal vor, dass wir in wenigen Jahren es komplett gewöhnt sind, dass beispielsweise eine KI eine Idee ausspuckt oder einen Text geschrieben hat. Und wenn dann jemand, der von Andreas Intuition noch profitieren möchte, sagt, lasst uns doch nochmal drüber nachdenken. Oh, dann wird aber Friktion aufkommen, die andere Menschen einfach womöglich nicht mehr wünschen, ja, nicht mehr es gewohnt sind, dass das Leben nicht immer alle in Sekundenschnelle alle Dinge im Leben passieren können. Und bei so Themen wie eben mal in sich reinfühlen, das ist ja auch im Prinzip das, was du gerade beschrieben hast, Andreas, so in die Intuition und in das eigene Lebenswissen reinfühlen. Das hat ja auch was mit einer gewissen Geduld zu tun, das hat was mit etwas sehr Ungreifbarem zu tun. Und wenn wir uns daran gewöhnen, dass alles komplett ohne Friktion immer schnell und immer sehr klar, deutlich und am besten datenbasiert funktionieren muss, dann verlieren wir, glaube ich, sehr viel. Also deshalb habe ich auch schon plädiert für ein Leben mit Friktion. Lasst uns nicht nur in die Gemütlichkeit und die Bequemlichkeit verfallen, weil irgendwann sitzen wir eigentlich nur noch in der Ecke und lassen KI sehr schnell und sehr effizient für uns Dinge tun, die ja auch schön sind, ja, wenn man dann zum Beispiel den Marathon gelaufen ist oder eben eine Sprache gelernt hat. Das ist ja ein riesiger Teil des menschlichen Lebens, sich Dinge zu erarbeiten und sie nicht sofort inhärent zu können. Also mehr Friktion brauchen wir.
Ist ein Punkt letztlich der Selbstwirksamkeit, ne? Also gerade weil KI sozusagen immer wirksamer wird, wo ist eigentlich unsere Selbstwirksamkeit? Und das hat mit Anstrengung zu tun. Der andere Punkt, den du gesagt hattest, unterstütze ich voll. Das ist eine Aufgabe, die wir als Menschen quasi lernen müssen und auch in Organisationen und Unternehmen, diesen Raum zu geben. Einmal aus den Gründen, die Lea gesagt hat, warum noch? Weil dieses Versprechen, ich sage jetzt mal, im Marketing der KI nicht stimmt. Das Versprechen lautet ja, die KI wird dir sehr viel Arbeit abnehmen und du hast gar nichts mehr zu tun und das Leben wird leichter und so weiter und so fort. Ja, in vielen Einzelbereichen ja. Insgesamt wird es aber zu einer Verdichtung der Arbeit führen. Das heißt, in den 8-Stunden-Tag, wenn man den überhaupt noch hat, ja, wird immer mehr in diese Zeit hineingestopft an Entscheidungsnotwendigkeiten und an Dingen, die wir abarbeiten müssen. Und das ist auch nichts, was jetzt durch die KI neu kommt, sondern das sehen wir durch die technologische Entwicklung, ja, Faxgerät, E-Mail, Digitalisierung, es ist immer alles schneller gegangen und die Arbeit hat sich immer weiter verdichtet. Ja, das merken wir auch. Wir sind immer und überall erreichbar. Es wird auch, genau wie Lea beschrieben hat, immer erwartet, nicht nur, dass die Webseite schnell lädt, sondern dass wir natürlich auch schnell antworten, irgendwas freigeben oder was weiß ich, was auch immer. Und das wird KI nochmal weiter sozusagen nach oben pushen, diese Geschwindigkeit. Und damit verdichtet sich, wie gesagt, der Entscheidungsdruck in der Arbeit. Und umso wichtiger, komme ich wieder genau darin zurück, ist es, dass wir als Menschen uns bewusst sind, okay, ich muss mich hier mal rausnehmen. Ja, also nicht, ich bin jetzt mal weg. Aber dass wir uns quasi nicht davon willenlos quasi treiben lassen, ja, sondern irgendwann sagen so, okay, ich brauche jetzt hier mal Zeit, ja, oder ich muss das mal mit jemandem besprechen oder wir müssen mal drüber nachdenken oder das mal reflektieren. Das ist, ja, wie gesagt, etwas, was wir und auch ganze Organisationen einfach lernen müssen, dass das notwendig ist.
Ja, wenn wir nochmal auf das Thema Nachhaltigkeit schauen. Andreas, ich gebe die Frage erstmal an Lea. Wir sehen, dass der Einzelne, die Einzelne nicht so handelt, wie es eigentlich sinnvoll wäre. Ja, jeder kennt die planetaren Grenzen. Keiner spürt sie unmittelbar. Komplexitätsproblem, was wir eigentlich sagen, das könnte die KI super lösen. Ja, sie kann alle millionenfach Daten auswerten und eigentlich dann die Vorgabe gegeben, das solltest oder dürftest du jetzt nicht tun. Ja, so. Weil wir ja oft sagen, was soll ich schon als Einzelner tun? Und jeder Einzelne tut irgendwas oder jeder Einzelne und letzten Endes ist es zu viel für den Planeten, auf dem wir lösen. Könnten wir denn unser größtes und zentralstes Problem, das ist weniger der Demokratieverfall, den wir jetzt hier vielleicht spüren, sondern ja die dauerhafte, wie auch immer lange, aber dauerhafte Überlebensfähigkeit unserer Rasse auf diesem Planeten, könnten wir dazu nicht die KI letztendlich nutzen, um solche komplexen Fragen für uns zu beantworten und vielleicht eine Entscheidungsregel von der KI erwarten, die uns sagt, nein, das darfst du nicht oder das solltest du nicht tun. Lea, ich spiele mal an dich rüber den Ball.
Also erstmal zu deinem ersten Punkt. Du sagtest, wir spüren es ja leider nicht individuell und demnach scheint es so weit weg, dass wir dann nicht in die Aktion verfallen oder womöglich aktiv werden, da wo wir es könnten. Das erinnert mich immer sehr an dieses Bild, was Peter Singer, der Ethikprofessor aus Princeton, mal aufgeworfen hat. Da geht es um im Prinzip eigentlich Philanthropie oder Gutes tun. Da fragt er ja, wenn du einen Brunnen siehst und du hörst, dass dort ein Kind reingefallen ist, du hast aber, ich finde diesen wichtigen Nebensatz irgendwie sehr interessant ausgewählt, du hast aber neue Sneaker an. Würdest du in den Brunnen springen, um das Kind zu retten? So, und sehr viele Menschen, Gott sei Dank, sagen ja natürlich, ne, das ist ein Kind, was da sonst ertrinkt. Dann heißt es aber gut, die Sneaker waren sehr teuer, also wirklich wahnsinnig teuer, so teuer, wie du das noch nie irgendwie vorher ausgegeben hast. Und sagen Gott sei Dank immer noch viele Menschen dann, ja doch, würde ich irgendwie tun. Und dann verbindet Peter Singer das aber ja mit der größeren Frage, okay, auf der ganzen Welt gibt es sehr, sehr viele Kinder, die im übertragenen Sinne in den Brunnen gefallen sind. Warum tust du denn dann da nicht jeden Tag eigentlich etwas dafür? Wir wissen das ja alle, ne? Wir sehen Fotos, wir hören Geschichten und trotzdem ist es ja nicht so, dass wir jetzt alle den ganzen lieben langen Tag spenden. Hoffentlich tun das viele von uns und engagieren uns auch auf die eine oder andere Art und Weise. Aber das ist ja ein ähnliches Problem, dass wir im Prinzip, je weiter ein Problem, eine komplexe Krise von uns entfernt ist, desto leichter fällt es uns Menschen psychologisch, uns nicht so zu verhalten, wie es vielleicht hilfreich wäre. Jetzt gibt es da auch noch viele komplizierende Faktoren, auch beim Thema Klimawandel und Nachhaltigkeit, würde ich sagen. Aber um auf deine Frage eben zu kommen, Oliver, auch hier wäre ich jetzt vorsichtig zu behaupten, dass KI jetzt das Allheilmittel ist für unseren Kampf gegen den Klimawandel oder unsere Bemühen, unseren Planeten aufrechtzuerhalten und weiterhin eine Koexistenz zu kreieren. Aber an der einen oder anderen Stelle kann auch diese Technologie selbstverständlich hilfreich sein als Werkzeug. Also beispielsweise ist sie in der Lage, sehr komplexe Wettermodelle aufzustellen und gewisse Krisen vorauszusagen, also wirklich auch klimatechnische Krisen vorauszusagen und womöglich gewisse Maßnahmen vorzuschlagen, wie man sie denn vermeiden könne. Oder auch Adaptionsmaßnahmen vorzuschlagen, ja, also beispielsweise zu empfehlen, in welchen Regionen welche Maßnahmen jetzt sinnvoll wären zu unternehmen und sicherlich auch auf individueller Ebene gewisse Vorschläge zu tätigen, wie wir uns noch besser in diesem Vorhaben gegen den Klimawandel eben betätigen können. Und trotzdem gibt es eben auch, das muss man immer dazu sagen, gerade aktuell mit den neuen Modellen die Entwicklung, dass die Sprachmodelle, also ChatGPT und Co., viele der generativen Modelle, auch Bildermodelle, ist das ähnlich, im Moment wahnsinnig viel Energie fressen. Also im Moment eher eine sehr große Last eigentlich auch auf dem Klima sind. Und von daher müssen wir jetzt schlau gucken, wie wir diese Technologie, wie andere auch zuvor, eben genau an den Punkten einsetzen, wo sie uns helfen kann. Ich glaube allerdings, dass das immer noch eine menschliche, gesellschaftliche, politische Aufgabe ist, denn die Fragen, die haben wir uns auch schon vorher gestellt. Eigentlich muss man ja fairerweise auch sagen, dass wir seit Jahrzehnten die Datenlage kennen. Es ist nicht so, als hätte uns der Klimawandel vor wenigen Jahren erst überrascht. Aber ich bin mir sicher, Andreas hat auch noch viele Ideen, was Anwendungen und Maßnahmen angeht, wo eben gerade KI auch durchaus helfen kann.
KI kann sehr viel für Nachhaltigkeit bewirken oder unterstützen, aber in Anführungszeichen immer nur in klar definierten Use Cases. Und davon gibt es total viele. Es ist also nicht so, dass jetzt sozusagen die KI uns die Antwort gibt, was müssen wir morgen tun, damit der Klimawandel gestoppt wird. Aber es gibt unglaublich viele KI-Anwendungen, beispielsweise intelligente Gebäudesteuerung. Ja? Also dass ich ein KI-Modell von dem Haus habe, und dann eben Wasser, Wärme, Lüftung, elektrischer Strom und so weiter und so fort so einsetze und aussteuere, dass der CO2-Fußabdruck des Gebäudebetriebs minimal ist. Also er ist immer noch da, aber es gibt keine Verschwendung mehr. Es gibt andere Anwendungen von KI, beispielsweise Müll, ja, also Müll wieder in den Kreislauf zurückzuführen, also Wiederverwertung, ne, Recycling. Wo wirklich die irgendwie Abfälle, wo KI über Bilderkennung erkennt, was sind da für Inhaltsstoffe drin, wie ist das gemacht, wofür kann ich das wiederverwenden, also in welchen sozusagen Wiederverwendungskreislauf muss das jetzt rein. In der Landwirtschaft gibt es auch Anwendungen, dass ich beispielsweise Unkraut, ja, oder das, was wir Unkraut nennen, nicht mehr mit Pestiziden totspritze, sondern es fährt ein selbstfahrendes Fahrzeug über den Acker und gibt dem Unkraut so kleine Stromstöße, und dann sind die halt tot, ja, und sind dann aber bleiben auf dem Feld und sind gleichzeitig Dünger für das Feld, ja, und wie gesagt, ich habe keine Pestizide, das heißt, es gibt auch kein Insektensterben und auch keine Vögel, die dabei draufgehen, und so weiter bis hin zum Waldschutz, ja, dass KI dafür eingesetzt wird, genau und auch schnell zu erkennen, wo illegal der Regenwald abgeholzt wird. Also da kann KI für Nachhaltigkeit in verschiedensten Bereichen extrem viel tun, ist auch richtig und notwendig. Am Ende gibt es uns aber gerade jetzt beim Klimawandel nicht die Antwort, die wir bräuchten, weil das letztlich keine Datenfrage ist, sondern die Frage, wo kriegen wir unsere Energie her? Ja, also verbrennen wir was dafür oder holen wir sie uns woanders her, sei es jetzt aus Kernkraft, wenn man das sozusagen, wenn man dann dafür ist oder auch nicht, muss ja jeder selber wissen, oder holen wir sie uns aus Erneuerbaren. Auch da kann uns KI helfen. Bei Erneuerbaren beispielsweise wird KI, letztes Beispiel, auch eingesetzt, um eben halt die vielen verschiedenen Windräder, Solarzellen und so weiter und so fort so optimal auszusteuern, dass das Netz dann trotzdem stabil bleibt und jeder auch Strom kriegt. Ja, also da hilft uns KI, aber es ist nicht der alleinige Schlüssel zur Lösung, aber ein riesengroßer, sagen wir mal, Booster dafür.
Oliver hat es ja angedeutet, wenn man der KI entsprechende Regeln geben kann im Sinne der guten Entwicklung hinsichtlich zum Beispiel des Klimawandels. Hier, ich habe ein schönes Buch, ne? Da Jonas, kennt ihr bestimmt das Prinzip Verantwortung, das glaube ich damals das Theoriewerk für die grüne Bewegung gewesen. Also wenn man, und da steht nämlich auch schon drin, wir brauchen im Zweifel sowas wie eine Ökodiktatur, ne? Und das kann man ja wunderbar, eine Ökodiktatur, ne? um eigentlich das Überleben und letztlich die Freiheit des Menschen zu sichern. Also eine Diktatur als Mittel der Freiheitssicherung, macht man das über die KI, dann könnte Technologie vielleicht Freiheit sichern. Das ist die eine Variante, und die andere ist eben, dass sie das eben mit unfreien Mitteln macht, würde sie dann entsprechend auch die exekutive Macht haben, also die Menschen entsprechend handeln. Vielleicht mal ganz kurz dadurch, seht ihr eine Bedrohung oder eher eine Chance darauf, mit KI und auch unsere Freiheit und Demokratie zu sichern? Es ist viel verlangt in Kürze, aber...
Da kann ich gerne einmal ansetzen, weil Miriam Meckel und ich mit unseren Kollegen an der Uni St. Gallen da eine sehr interessante Studie mal zugemacht haben. Wir haben eine 4-Länder-Studie gemacht, haben verschiedene tausende Menschen in 4 unterschiedlichen Ländern gefragt, wie sie sich fühlen würden, wenn KI tatsächlich den demokratischen Prozess übernehmen würde und letztendlich sogar für uns wählen würde. Ganz konkret haben wir denen eine kleine Geschichte erzählt. Ja, stellen Sie sich also alle mal vor, vielleicht jetzt auch liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, einmal vorstellen, dass eine KI in der Lage wäre, alle Präferenzen, Ideen, Meinungen auf politisch-gesellschaftlicher Ebene auszulesen von jeder Bürgerin und jedem Bürger. Und dementsprechend dann der Mehrheit nach wählen würde. Sprich, es wird auch gar niemand mehr in die Wahlurne oder in die Wahlkabine geschickt, sondern letztendlich entscheidet die KI, die Mehrheit in diesem Land möchte das. Wie fändet ihr das? Und wir haben das in unseren Kursen schon ganz oft, diese Studie mal genutzt als Sprungbrett und gefragt, was da für Gefühle hochkommen bei Menschen und Assoziationen. Das ist ganz interessant, weil das wirklich international unterschiedlich ist. Denn du hast jetzt gerade gesagt, Dirk, es wäre eine Diktatur, hast du ja auch angesprochen, wenn wir jetzt alles an die Technologie übergeben würden. Es kommt im Prinzip immer darauf an, das war in unserer Studie so, aber auch in den verschiedenen internationalen Klassen so, in den Kursen, dass deine jetzige politische Erfahrung damit zusammenhängt, wie du zu so einer technologischen Demokratie stehst, ja? Also wir haben Menschen aus Brasilien, die beispielsweise sofort sagen, also die menschliche Politik aktuell repräsentiert uns auch nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie fair repräsentiert werde, dass das eine korruptfreie Demokratie ist. Von daher bin ich dafür. Ich hätte gerne eine Technologie, bei der ich zumindest wüsste, dass alle Menschen ihre Präferenzen ausgelesen bekommen. Dann gibt es andere Nationen, wie zum Beispiel ganz oft unsere Schweizer Studierenden, die dann sagen, Moment, also ich habe das Gefühl, ich partizipiere sehr aktiv und fair bei uns in der Demokratie. In der Schweiz, da wird ja viel per Referendum abgestimmt zu fast jedem Thema. Die sind da eher vorsichtiger. Und dann gibt es sehr, sehr anti-gestimmte, demokratisch, aktuell demokratisch lebende Menschen, unter anderem durchaus auch aus Europa. Also wenn man sich mal anguckt, welche Nationen da